Wir freuen uns auf die Hochzeit am 1. Juli. Und dann wird's besiegelt. Das Ganze, der Deckel drauf. Und ich weiß, dass ihr nächste Woche, also dass ihr halt dann bei eurer Hochzeit eure Predigt kriegt, aber ich will auch was sagen. Ja. Und ich habe gedacht, will die Gelegenheit nutzen, heute Morgen auch ein bisschen was über die Liebe zu sagen. Ja. Über die Liebe, ja. Das ist ein vielfältiger Begriff. Ja, verschiedene Arten von Liebe gibt es auch. Und ich will jetzt heute, ich lese heute eigentlich später nur eine Bibelstelle. Es gibt ja viel in der Bibel Stellen, wo über die Liebe und was eigentlich Liebe ist und so. Aber wir in unserer westlichen Welt, wir müssen einfach auch so ein bisschen darauf achten, dass wir eigentlich nur wissen, was überhaupt Liebe ist, oder? Weil wir sagen zum Beispiel, ich liebe diese Musik. Ich liebe dieses Essen. Ja, ich liebe meinen Urlaub. eigentlich müsste es heißen, ich mag oder so, ne? Aber man sagt natürlich auch, ich liebe meinen Ehepartner. Ich liebe meine Freunde, meine Familie. Ich liebe, wenn es hochkommt, sogar meine Feinde. Ja, also das ist eigentlich der höchste Anspruch, den wir an uns haben können, was die Bibel sagt, auch, dass wir auch unsere Feinde lieben. Aber wir haben schon gemerkt, jetzt das ist alles total verschiedene Arten von Liebe. Weil ich liebe mein Essen, weil es mir einfach schmeckt, oder? Oder ich liebe, ja, denken wir lieben Dinge, aber in erster Linie geht es um irgendwas, was wir draus ziehen können, irgendeinen Profit, den wir draus ziehen können. Und wir wollen irgendwas genießen oder es soll uns was bringen. Auch in der Liebe zwischen Partnern fängt es ja oftmals so an. Wir nennen das Verliebtsein. Ja, die Schmetterlinge im Bauch, ja, wenn ich den anderen sehe und so. Und dann nach 20 Jahren prickelt es halt schon immer so. Aber ja, wenn ich sie sehe, wenn sie ihr Gebiss aus... Gibt so einen, der geheiratet, so eine First Lady oder so eine tolle Lady und am Abend gehen sie halt nach Hause und sie nimmt ihr Glasauge raus und tut ihre Perücke abziehen und so und dann denke, oh Gott, wen habe ich denn da geheiratet? Aber wisst ihr, irgendwann wird bewusst, am Anfang ist dieses, oh, das zieht mich an und oh, das tut mir gut und so, aber irgendwann schwenkt das Ganze, oder? Und dann hört die Liebe nicht auf, sondern ich würde sagen, die fängt dann erst an. Weil dann ist zwar nicht mehr vielleicht diese Schmetterlinge und dieses Prickeln, aber dann wird's tief und dann wird's innig. Und dann ist es dieses Vertrauen, dass ich mich auf den anderen verlassen kann, dass ich eigentlich schon weiß, was er jetzt sagen will. Dieses, dass ich mit jemandem sitzen kann und reden kann ohne Worte, ist für mich auch Liebe. Also, ja. So, das ist eine gewisse Art von Vertrautheit und von, ich weiß, was du sagst, ich muss dich eigentlich nur anschauen. Also es gibt total verschiedene Arten von Liebe. Und ich will eigentlich heute Morgen nur einen Vers sagen, im 1. Johannes 4 und Vers 15 und 16. Und da heißt, und wir haben erkannt und geglaubt, Vers 15, wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Ich habe es vorher schon gesagt, das ist eigentlich alles, worum es geht. Es geht nicht, dass du zu irgendeinem Verein dazugehörst. Oder zu einer Kirche gehörst oder so. Es geht darum, dass du erkennst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass er mit dir zusammen leben will. Er will buchstäblich mit dir leben, weil es heißt hier nicht, und Gott tut was Gutes, sondern Gott ist Liebe. Er ist, das ist er. Und das Schlimme ist eigentlich an der Tatsache nur, dass wir ein falsches Bild haben von Gott. Ja, weil wir ihm Sachen in die Schuhe schieben, die er gar nicht getan hat. Ja, wir sind enttäuscht oder so und können irgendwas nicht verstehen und dann geben wir Gott die Schuld, aber er hat vielleicht gar nichts getan. Gott kommt nicht runter auf die Erde und bringt irgendjemand um oder so. Das macht schon jemand anders. Und wenn sowas passiert, dann ist es ganz furchtbar und wir haben auch natürlich dann Fragen. Aber es ist nicht gerecht, wenn wir es Gott in die Schuhe schieben. Wenn alle Menschen so leben würden wie Jesus Christus, der Sohn Gottes, der auf der Erde gelebt hat, wenn wir alle so leben würden, dann gäbe es keinen Krieg. Gäbe es keinen Hunger, gäbe es keinen Frust, gäbe es keinen Ärger, gar nichts. Aber weil wir halt nicht Gott sind, wir sind halt Menschen und wir sind alle unterwegs. Und ja, und da stolpern wir an der einen oder anderen Ecke. Aber das Gute ist, wenn wir wissen, dass Gott Liebe ist, dann können wir ja sagen, Gott, ich will noch mehr an dir dran sein. Ich will noch mehr von deiner Kraft in meinem Leben spüren, weil selber kann ich es nicht. Ich denke, an den Punkt muss man kommen. Und nicht sagen, ja, ich bemühe mich jetzt selber oder so, sondern denn ganz viele hier könnten das bestätigen, dass ihr Leben verändert worden ist, an dem Moment, wo wir Gott erlaubt haben, dass er eingreifen darf. Und auch unseren Stolz niedergelegt haben und gesagt haben, ich kann nicht mehr, ich brauche jetzt Hilfe. Das ist ja auch sowas. Aber Gott sagt ja nie, wie wir so, gell? Wir haben ja so Situationen, sagen, ja, das hätte ich dir gleich sagen können. Jetzt kommst du daher. Aber Gott sagt sowas nicht. Er hätte es dir auch gleich sagen können. Er hat es dir vielleicht sogar gesagt, aber du wolltest es vielleicht nicht hören oder so. Und er macht dir keinen Vorwurf. Er nimmt dich bildlich gesehen in die Arme und sagt, okay, wir laufen zusammen weiter. Ja? Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Also Leute, im Evangelium geht es um die Liebe, dass wir uns von Gott lieben lassen und dass wir diese Liebe an Menschen weitergeben. Und warum sind wir oft enttäuscht? Eben, weil wir eben nicht immer so handeln als Menschen und auch nicht als Kirche oder so, wie es eigentlich Gott geplant hat. Also die Liebe von Gott ist so, dass man Liebe gibt, ohne zurückzuwollen. Ja? Und er ist eben diese Quelle. Und ohne ihn gibt es eigentlich keine echte Liebe. Ja, und eben, und wir sind aber Menschen und wir brauchen aber auch dieses Nehmen. Also wir brauchen auch das Nehmen. Aber es sollte ein Geben und ein Nehmen sein. Wenn einer nur nimmt in einer Beziehung, egal ob das Freundschaft ist oder Ehe oder Eltern-Kind-Beziehung, wenn immer nur einer nimmt und der andere gibt, dann pass auf, irgendwann geht's dann nicht mehr. Passt nicht mehr. Ja? Also, und so haben wir jetzt schon festgestellt, dass die Liebe in erster Linie nicht ein Gefühl ist, sondern sie ist verbunden mit Haltungen, mit Taten. Es ist eine Entscheidung. Und ich habe heute Morgen mal drei Punkte rausgesucht, was zum Beispiel Liebe sein könnte. Und wie gesagt, es geht für die ganze Gemeinde, aber ich habe auch an euch gedacht, einfach, dass es ein paar Punkte gibt, die ihr euch so merken könnt, wo ihr vielleicht immer wieder mal sagt, ah, ist es noch da in unserer Beziehung oder müssen wir da dran arbeiten? Liebe bedeutet zum Beispiel erstens Fürsorge. Ja, es geht jetzt nicht nur um irgendwelche erotischen Sachen oder so, es geht um Fürsorge. Ich bin für den anderen da. Ich gebe ihm zu verstehen, dass er mir das wert ist. Wenn du sagst, ich liebe dich, das kannst du sagen. Aber wenn du nachher gehst und den anderen alleine lässt mit seinem Problem, dann ist es eigentlich nicht Liebe, oder? Oftmals hört man das in Beziehungen, dass der eine sagt, dir ist doch ganz egal, wie es mir geht. Du hörst mir nicht mal zu. Du kümmerst dich um nichts. Ja, also Fürsorge ist ein ganz, ganz großer Bestandteil von Liebe. Fürsorge ist, dass man was für den anderen tut, dass man ihm ein Zeichen von dieser Liebe gibt, die man empfindet, indem man für den anderen sorgt. Indem man schaut, dass es dem anderen gut geht. Indem man sich für seine Wünsche interessiert. Gerade auf Hochzeiten gibt es manchmal so Spiele, so, wo Mann und Frau sich gegenüber sitzen und dann und dann muss man irgendwas erraten, die Lieblingsfarbe oder Lieblingsessen oder wer tragt da Müll raus oder so. Kennt ihr das Spiel, wo der eine den Schuh hochheben muss und so? Ihr könnt euch mal testen, wie viel wisst ihr von eurem Partner überhaupt? Ich meine, wenn du zum Beispiel als Frau Nelken hast und dein Mann kommt heim und will irgendwas wieder gut machen, weil ihr euch gestritten habt, und der bringt dir einen Strauß Nelken. Dann kommst du vom Regen in die Traufe, würde ich mal so sagen. Da musst du gucken, wie du das wieder hinkriegst. Aber du hast es ja so gut gemeint, weil dir Nelken gefallen und du fandest es einfach so toll, diesen Nelkenstrauß. Verstehst du, es geht darum, wo kann ich den anderen berühren? Wo reagiert er drauf? Ja, es gibt auch diesen Witz, oder? Wo der junge Mann eine alte Dame über eine verkehrsreiche Straße führt. Ja, dann stehen sie am anderen Ende und da steht die Frau dann so, und wie komme ich jetzt wieder zurück? Ihr könnt am Morgen lachen. Also sie wollte gar nicht rüber. Er hat gedacht, er muss sie rüberführen, aber sie wollte gar nicht dahin. Also, wenn du für jemanden sorgen willst, musst du einfach dir auch Zeit nehmen und dich für die Person interessieren, wissen, was sie mag. Fürsorge, einfach was für den anderen tun. Eben zum Beispiel irgendwas richten, was schon längst kaputt ist. Oder ja, als Frauen gucken, dass ein schönes Essen am Tisch steht, wenn der Mann erschöpft nach Hause kommt. Und nicht als erstes die Kinder auch noch schreien und sagen, ja, wir haben den ganzen Tag Theater gehabt und jetzt kommst du und versteht ihr? Ihr schaut mir alles so heilig an, das kann ja schier nicht zu ertragen. Nein, ihr wisst nicht, wovon ich rede. Nein, ganz. Ja, aber einfach der Sinn ist, Leute, es ist nicht so hochheilig, es ist total down to earth, es ist total praktisch. Liebe ist praktisch. Du kannst nicht sagen, ich liebe dich und dann rennst du fort und kommst nimmer. Oder erst, wenn alles getan ist. Ja, Nummer zwei. Ich glaube, ihr habt kapiert, um was es geht. Der zweite Punkt heute Morgen. Freundlichkeit. Freundlichkeit. Sowas Einfaches. Kostet dich echt nichts. Oh, das sollte man meinen. Manchmal kostet es einem viel. Ich finde, Freundlichkeit ist vor allem bei längeren Beziehungen mega herausfordernd. Peter, wir können nachher zusammen ein Gespräch führen über Freundlichkeit. Nein, also genau. Aber es ist eine Herausforderung, wenn man sich kennt. Man kennt den anderen, man weiß die Schwächen vom anderen. Es gibt einen Disput, es gibt es überall, das ist nichts Schlechtes. Überall, man muss auch mal diskutieren können und mal über was streiten können. Aber ich möchte euch einfach ermutigen, versucht doch freundlich zu bleiben. Weil die Worte, die du rauslässt, die sind draußen. Die kannst du auch nicht mehr einfangen. Und unfreundlich sein ist sehr, sehr verletzlich und sehr, ja, es ist einfach, es verletzt den anderen. Und beim Streit einfach, wenn du aufpasst, was du sagst, weil gerade je mehr du eine Person kennst, umso schneller kannst du sie auch verletzen. Du weißt genau, wo es weh tut, oder? Und wo du musst nur auf den einen Knopf drücken und dann ist schon passiert. Aber auch so allgemeine Dinge, also ich muss wirklich sagen, ich finde, also mir persönlich tut es total gut, wenn ich freundlichen Menschen begegne, die einfach freundlich Hallo sagen. Also eben, das geht es nicht nur um die Krisensituationen, dass wir uns einfach entscheiden, freundliche Menschen zu sein. Und du siehst, wie du Situationen total umpolen kannst. Also lass mal jemanden in der Schlange vor. Jemand, der total vielleicht sogar dich nervt und sagt, hey, ich habe Ich habe noch ein bisschen Zeit, möchten Sie gerne, Ina ist sicher, Sie haben sicher einen, möchten Sie gerne vorgehen, boah, dann nimmst du allem Ärger den Wind aus den Segeln, aber sowas von. Und, also es ist eine Entscheidung. Lass du dich reinziehen in den ganzen Sog und meckerst auch mit, oder entscheidest du dich in dem Moment für Freundlichkeit? Halt mal jemand die Tür auf, sag mal jemand, es ist schön, dich zu sehen. Also ich finde, ist total schön, dass es jetzt wieder moderner wird, sich gut zu benehmen. Ja, es ist wieder ein Trend. Es geht wieder in die andere Richtung. Und eine Weile war das völlig nicht in. Ja, so jemanden vorlassen, jemanden die Tür aufmachen, jemanden das Auto Tür auf oder irgendwie sowas, du sagst, das ist alles überflüssiger Kram. Habe ich früher auch immer gesagt, ich war früher, ihr könnt euch das alles nicht vorstellen so, aber ich war eigentlich eine richtige Emanze und ich bin ich und ich brauche niemanden und jemand, der im Mantel hilft, mir so gleich gar nicht, das brauche ich so gleich überhaupt gar nicht. Und wenn ich mit jemandem zum Essen gehe, dann zahle ich das. Und ganz so schlimm war ich nicht, aber irgendwie schon. Ich habe keinen Sinn dahinter gesehen, dass mir jemand im Mantel reinhilft. Dass das vielleicht eine freundliche Geste sein könnte oder jemand zieht mir den Stuhl zurück oder so. Habe ich erst später entdeckt. Und es tut beiden gut, dem, der es tut und dem, der es annimmt. Es macht die Herzen weich, Leute. Warum war ich so? Weil ich halt viel enttäuscht worden bin in meinem Leben und einfach immer selber durch musste. Und irgendwann habe ich innerlich so für mich entschieden, ich brauche niemand. Aber das tut man auch ausstrahlen. Und am Ende ist auch niemand mehr da. Das ist so. Das haben wir selber im Griff. Also, Leute, die freundlich sind, das ist Balsam für die Seele. Ja? Und eigentlich eben kostet es nicht ganz so viel. Einfach ein freundliches Wort, ein Kompliment machen. Heute schaust du gut aus. Ja, ich finde, es ist auch so verschieden in Familien. Es gibt Familien, wo grundsätzlich ein freundlicher Ton herrscht und es gibt Familien, wo einfach, ja, wo das halt nicht so, wo das irgendwann mal eingerissen ist, dass man das weglässt. Ich sage jetzt nicht, dass man schlecht redet, sondern einfach, dass man es weglässt. Du kannst ja, es ist ein Unterschied, wie du morgens reinkommst in die Küche und deinen Kaffee nimmst. Ja? Du kannst morgen nimmst deinen Kaffee, deine Zeitung und gut ist. Oder du kannst sagen, guten Morgen, hast gut geschlafen und dann kannst du immer noch an den Tisch sitzen und deine Zeitung lesen. Aber es ist anders. Es ist anders. Drittens, Barmherzigkeit und Vergebung. Jetzt komme ich schon ein bisschen mehr ans Eingemachte, aber es gehört einfach auch zu einer Beziehung dazu. Beziehungen, egal ob es Freundschaften sind oder Ehe oder wie auch immer, eben Eltern-Kinder-Beziehungen, Beziehungen können ohne Vergebung und Barmherzigkeit nicht überleben. Und deswegen hat es mich heute Morgen so sehr berührt, dass ich gesehen habe, da gibt es Versöhnung. Da gibt es Vergebung. Da ist eine Bereitschaft da, das Alte hinter sich zu lassen, egal wie weh das es getan hat. Manche Leute sagen, ich kann nicht vergeben, weil ich kann das nicht vergessen und das war eben so schlimm. Ja, aber es ist ja immer, wenn man vergeben muss, war es schlimm. Versteht ihr? In dem Moment, wo ich sage, ich vergebe, sage ich ja nicht, dass das richtig war. Das ist, was manche Leute nicht wissen. Die denken ja, wenn ich jetzt vergebe, dann muss ich das alles gutheißen, was der andere mir angetan hat. Das stimmt nicht. Das verlangt auch Gott nicht. Du musst es nicht gutheißen. Du musst ihn nur entlasten und sagen, okay, es ist eine Schuld, die du hast mir gegenüber, aber ich entlasse dich aus dieser Schuld. So wie ein Gnadenersuch vor Gericht. Ja? Du hast eigentlich nur 20 Jahre, aber kriegst du einen Gnaden. Wie nennt man denn das? Begnadigung. Genau. Und dann kommst du frei, obwohl du es eigentlich nicht verdient hättest. Und so ist es ganz wichtig, dass wir in Beziehung miteinander umgehen, dass wir uns begnadigen, weil jeder macht mal einen Fehler. Und in einer Ehe, Gott sagt über die Ehe, dass die Sonne nicht über dem Zorn untergehen soll. Also das heißt, möglichst am gleichen Tag erledigen, weil wenn es sich erst mal verhärtet hat, dann wird es immer schlimmer. Wenn man tagelang Zoff hat daheim und dicke Luft Und dann ist immer der Schritt, für, der erste Schritt immer noch schwieriger. Oder? So. Und das vergeht ja nicht, das verraucht ja nicht, weil das ist ja immer, steht ja immer noch in der Luft, das Thema. Das vergeht nicht von, das verdünnisiert sich nicht von selbst. Und Barmherzigkeit ist einfach das, den anderen mit seiner Schwäche annehmen. Und eben nicht diese lange Fehlerliste haben, die jedes Mal rausgekramt wird, wenn es ein Problem gibt. Und du machst immer das. Und vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor was weiß ich, hast du das auch schon gemacht. Das ist nicht besonders gedeihlich für Beziehungen. So einfach, da können wir uns auch einfach überlegen, wie wir reagieren und was wir sagen. Aber wenn wir vergeben, dann setzen wir uns und den anderen frei. Wenn wir nicht vergeben, gibt es Bitterkeit. Und in der Bibel steht, dass Bitterkeit die Ursache für Krankheiten ist. Du frisst was, nein, du wirst krank. Ja? Dein Körper, es ist sogar medizinisch, es steht nicht nur in der Bibel, es ist sogar medizinisch erwiesen. Es gibt Hirnforscher, die das erforscht haben, dass durch Bitterkeit bestimmte Dinge im Gehirn wachsen, die Giftstoffe ausstoßen und Krankheiten verursachen. Und vielleicht hilft dir das, zu vergeben, weil du letztlich eigentlich vor allem für dich selber was Gutes tust. Es geht um dich selber. Und dir geht es ja nicht besser, wenn du den anderen hast. Und dem, also eben du kannst dich aber entscheiden, dass es dir besser geht, indem du dem anderen vergibst. Und mein vierter Punkt ist Großzügigkeit ist eine göttliche Tugend. Großzügigkeit ist Liebe. Denkst vielleicht nicht in erster Linie dran, aber in einer Beziehung, die halten soll, ist Großzügigkeit vonnöten. Erstens wollen wir Gott nachfolgen und Gott ist sehr großzügig. Ich war jetzt erst wieder, ich war ja mit meinen Enkeln in München im Urlaub und wir waren auch im Tierpark und da hat es auch Aquarium und sowas. Und ich staune jedes Mal wieder, was Gott sich für Mühe gegeben hat mit Tieren, die man die meiste Zeit gar nicht sieht. Also es ist ein völliger Überfluss, oder? Völlig überflüssig. Die sind unten drunter, wo es tief ist und sie kriegen und leuchten in den herrlichsten Farben. Und auch sonst so, ja, was, wie Gott die Welt geschaffen hat. Und es war großzügig, er hat nicht nur das Wichtigste gemacht, er hat nicht nur gesagt, jetzt pflanzt man einen Apfelbaum, das reicht schon. Wenn du keine Äpfel magst, dann isst du halt keine. Ja? Gibt es nur einen Kirschbaum und einen Pfirsichbaum und einen Mirabellenbaum und. Das ist Großzügigkeit und Gott ist ein großzügiger Gott. Ja? Und wir sollten uns eine Scheibe abschneiden. Weil großzügig, eben großzügig ist eine Art von Wertschätzung. Du bist mir mehr wert als das Minimum. Das ist eine große Liebeserklärung. Leute, wenn wir großzügig sind, das ist eine große Liebeserklärung. Also Leute, die damit Mühe haben, die haben gleich Angst, ah, jetzt muss ich ihrer doch das und das kaufen, sagen dann die Männer, den Brillantring. Ich rede nicht von sowas, ich rede von einem großzügigen Herzen. Ja? Und da können wir auch uns überlegen, ob wir jetzt jemand sind, der immer nur das Mindeste macht. Oder ob mir auch mal sage, hey, du bist mir das jetzt einfach wert. Nicht immer die billigste Klamotte. Nicht immer das billigste Restaurant. Und ich rede hier nicht von großprotzig leben. Das rede ich nicht. Und ich rede auch nicht von, ja, du kannst dir das vielleicht leisten, du bist ja reich. Ich habe Zeiten erlebt in meiner Ehe, es hat sich bei uns irgendwie so eingeschlichen, eine gute Angewohnheit, mein Mann hat mir jede Woche Blumen gekauft. Wirklich, er hat gewusst, dass mich das freut und es ist keine Woche vergangen, wo er nicht Blumen gekauft hat. Und dann kam eine Zeit, wo wir echt kein Geld hatten. Es ging gar nichts mehr. Also es war finito, wie auch immer du sagen willst. Dann ist er rausgegangen und hat mir welche gepflückt. Ja? Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet und Und er hat gesagt, nee, ich komme nicht am Samstag ohne Blumen. Ich habe dir welche gepflückt. Es war zum Glück Sommer, ich weiß nicht, wie es ja, nee, aber verstehst du, wir sind immer gleich so, ja, das kann ich mir nicht leisten. Ich kann dich nicht in ein tolles Restaurant einladen, wo das tolle Candlelight-Dinner für 200 Euro oder so. Das muss gar nicht sein. Großzügig wäre auch, hey, du musst halt nicht kochen. Ich habe den Picknickkorb gebackt. Ich habe dein Lieblingsbier eingepackt und habe deinen tollen Lieblingsspeck dazu gepackt und dein Lieblingsbrot. Und jetzt habe ich mir schon überlegt, wo wir hingehen. Und heute Abend gehen wir da und dahin. Und dann machen wir dieses. Das ist auch großzügig. Was überlege, was das Mindeste übersteigen. Das Normale, brech aus dem Normalen, wenn du Beziehungen erhalten willst. Okay? Und wenn dir jetzt der Kopf schwirrt, wir sagen immer nur, mach eine Baustelle. Nicht, es gibt heute mehrere Punkte, weil ja mehrere Bedürfnisse da sind. Du musst dich nicht an jedem Punkt ereifern. Aber vielleicht redet Gott heute Morgen auch zu deinem Herzen, an irgendeinem Punkt, wo du sagst, hey, das könnte ich eigentlich mal machen. Man redet zum Beispiel von Secondhand-Kindern. So, vor allem die kleineren, die größeren kriegen Neues und der Rest muss aufbrauchen. Ist ja nicht schlimm insgesamt. Aber wenn man nicht darauf achtet, dass auch der Jüngere mal was Neues kriegt und mal was Schönes, was er will, nicht was der große Bruder oder die große Schwester wollten, dann ist das eine Art von Wertschätzung. Und wie ich sage, es geht nicht immer um das Teure. Es geht um das Extra. Um das, was du dir ausgedacht hast, um dem anderen zu zeigen, du bist mir richtig wertvoll. Und deswegen mache ich das jetzt für dich. Und auch eben nicht dieses Aufrechnen, das ist ja auch so, ich finde, das ist so eine Sucht. Also der hat mir jetzt 50 Euro zum Geburtstag geschenkt, jetzt muss ich ihm auch mindestens 50 Euro schenken oder so. Oder man kommt unter Zugzwang und sagt, okay, dann sind 60 und dann kriegst du nächstes Mal 70 und dann zahlst du nächstes Mal 8. Wo soll denn das hinführen? Dann lass dir lieber was Persönliches einfallen. Und nicht so dieses, du gibst mir, ich gebe dir, sondern einfach so dieses großzügige Herz, weil das Gegenteil von Großzügigkeit ist Geiz. Und Geiz heißt, du bist mir nicht wert. Du bist mir das nicht wert. Und man kann immer was machen, wenn die Liebe ist erfinderisch, kannst du immer was machen. Noch zum Schluss einfach ein paar Punkte, wo Liebe ersticken oder wo Liebe schwer machen. Ganz klar, eine Art von Grausamkeit. Und ich rede jetzt nicht von körperlicher Grausamkeit. Ich rede zum Beispiel eben dieser Punkt, den anderen treffen, wo es weh tut. Ich finde es grausam, wenn ich höre, dass Ehepaare eine ganze Woche lang schweigen. Wenn der eine einfach nicht mehr redet. Wenn man Zuneigung verweigert, wenn man Kinder wegsperrt und sagt, brauchst gar nicht mehr kommen oder so, das ist grausam. Man kann sie zitieren, man kann ihnen sagen, das ist die Strafe für das, was du getan hast, es war nicht in Ordnung, aber niemals Liebesentzug oder Dominanz und Manipulation. Ich kannte mal ein Ehepaar und man hat schon von Weitem gesehen, wie es denen geht, weil er hat so ausgeschaut wie das blühende Leben und sie war wie so das Gretchen vom, keine Ahnung, Mauerblümchen und dann kam es zu der Herr und sagte, ja, uns geht's gut und wir streiten auch nie und alles ist super. Und dann wieder, ja, man sieht's. Also weil er sie manipuliert hat und sie hat überhaupt gar keinen eigenen Willen mehr gehabt. Und es kann auch ganz schön umgekehrt sein. Nicht, dass ihr Männer jetzt denkt, sie ist doch noch eine Emanze geblieben. Nein, nein, es geht auch andersrum. Es gibt Frauen, die manipulieren die Männer, wie sie es gerade braucht. Und zwar auf eine ganz perfide Art und Weise in der Regel. Ist nicht in Ordnung. Jemand ablehnen, undankbar sein. Eifersucht ruiniert jede Ehe, jede Freundschaft. Und eben auch diese Vernachlässigung. Eben nicht die Großzügigkeit und die Barmherzigkeit, sondern die Vernachlässigung. Ich denke, heute Morgen war für jeden was dabei. Und ich möchte euch nicht mit den negativen Dingen entlassen, sondern einfach mit diesem positiven, dass zwischen Gott und dir ist es immer klar. Ja, er ist immer freundlich, er ist immer großzügig, ja, er ist immer barmherzig und vergibt. In dem Moment, wo du kommst, ganz egal, was du gemacht hast, wir müssen nicht sagen, ja, jetzt habe ich es verbockt, jetzt brauche ich auch nicht zu Gott kommen. Das stimmt nicht. Das ist rein menschliche Überlegung. Du kannst immer und mit allem zu Gott kommen. Und du sagst, ja, wer beweist mir das? Ich kann dir heute Morgen nur sagen, probier es aus. Probier es doch einfach aus. Du musst mir gar nichts glauben. Aber ausprobieren. So das, was wir heute Morgen gehört haben, so eben, dass auf einmal der Sohn anruft, der schon ewig lang immer nichts mehr hat hören lassen. Ich finde es einfach wunderbar, sowas. Ich selber habe viele Hürden gehabt in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ja, jetzt geht es überhaupt gar nicht mehr weiter. Aber Gott war immer gut und er hat mir immer wieder den nächsten Schritt gezeigt. Entscheiden wir uns heute Morgen gegen die Bitterkeit, ja? Entscheiden wir uns gegen Kleinkrämer sein, sondern entscheiden wir uns für die Liebe. Nimm dir irgendwas vor. Ich finde es immer eine gute Gelegenheit, wenn man sowas gehört hat. Nimm dir einfach ein Ding vor, was du die nächsten Tage machen willst. Ha? Nimm dir, überleg dir jetzt ein Ding, was du machen willst. Weißt du was? Und setz es möglichst schnell um, bevor es verpufft. Bevor die Energie verpufft. Und ja, und wir sehen, es freut uns ja selber auch, wenn wir bei dem anderen ein strahlendes Gesicht sind. Das ist ja immer Sache von Gegenseitigkeit.